Ist es warm hier oder ist nur ich? Ja, wir brauchen einen jungen Schlagzeuger. Well, Santi, einen schönen guten Morgen. Heute setzen wir unsere Predigtreihe über die Bergpredigt fort. Unser Predigt für diesen Morgen steht in Matthäus 5. Haben wir? Matthäus 5, Vers 4 bis 6. Super. Perfekt. Okay. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit Hunger und Dursten, denn sie sollen satt werden. Schauen wir einmal genauer hin. Wir leben in einer Kultur, die die Starken bewundert, die Erfolgreichen, die Selbstständigen und die Selbstgenügsamen. Die Welt sagt, weine nicht. Verteidige dich. Setze deine Rechte durch. Folge deinen Wünschen. Suche dein persönliches Glück. Aber Jesus beginnt seine Predigt hier genau mit dem Gegenteil. Darum nannte John Stott in seinem Kommentar zur Bergpredigt die Seligpreisungen die christliche Gegenkultur. Sie sind nicht einfach gute Ratschläge für ein besseres Leben. Sie sind eine revolutionäre Beschreibung der Würde des Reiches Gottes. Während die Welt sagt, vertraue auf dich selbst, sagt Jesus, glückselig sind die Armen im Geist. Die Welt sagt, lass niemanden dir ein schlechtes Gefühl geben. Aber Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden. Die Welt sagt, setze deinen eigenen Willen durch. Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. Die Welt sagt, befriedige deine Wünsche. Und Jesus sagt, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit Hunger und Dursten. Letzten Sonntag haben wir die erste Stufe dieser geistlichen Treppe betrachtet. Die geistliche Armut. Der Mensch erkennt, dass er vor Gott geistlich zerbrochen ist. Er ist bankrott. Er hat nichts, womit er verhandeln konnte. Er steht arm und demütig vor Gottes großer Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit. Aber Jesus bleibt nicht dort stehen. Denn wer seine Sünde wirklich erkennt, bleibt nicht gleichgültig. Die geistliche Armut bringt etwas hervor. Sie bringt Tränen hervor. Sie bringt Sanftmut hervor. Sie bringt Hunger hervor. Diese drei Seligpreisungen, die wir heute betrachten, beschreiben das, was die Reformatoren wahre evangelische Buße nannten. Nicht eine kurze Emotion, nicht ein oberflächlicher Schuldgefühl, sondern eine tiefe Veränderung, die das Evangelium durch den Heiligen Geist im Herzen eines Menschen wirkt. Glückselig sind die Trauernden. Welche Trauer meint Jesus hier? Achtet gut darauf. Jesus sagt nicht, dass jede Form von Traurigkeit gesegnet ist. Nicht jede Träne ist geistlich. Es gibt Tränen wegen Verletzung, Stolz, wegen Misserfolg, wegen Verlusten oder wegen Frustration. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, lautet Penthontes. Penthontes. Dieses Wort beschreibt die tiefste Trauer, die man sich vorstellen kann. Es wurde verwendet, wenn jemand um einen geliebten Menschen trauerte, der gestorben war. Es spricht nicht von einer kleinen Enttäuschung. Es spricht von tiefem Schmerz. Aber warum weint dieser Mensch? Er weint, weil er seine Sünde erkannt hat. Er hat erkannt, wer er wirklich vor Gott ist. Jesaja und Petrus weinten so. Jesaja sah die Heiligkeit Gottes und rief: Wehe mir, ich vergehe. In Jesaja 6,5. Und Petrus sah die Herrlichkeit Christi und sagte: Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Sie waren nicht einfach traurig. Sie waren zerbrochen. Sie hatten die unendliche Entfernung zwischen Gottes Heiligkeit und ihrer eigenen Verdorbenheit erkannt. Das große Problem unserer Zeit ist, dass unsere Generation die Sprache der Sünde verloren hat. Alles wird erklärt durch Traumata, Umstände, Genetik, Gesellschaft oder Gefühle. Aber nur wenige Menschen sagen: Ich habe gegen Gott gesündigt. Die moderne Kultur versucht vor allem, Schuldgefühle zu entfernen. Christus möchte die Sünde entfernen. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ein Beispiel dafür finden wir bei David in seinem tiefsten Fall. Fast ein ganzes Jahr lebte David so, als wäre nichts geschehen. Er hatte Bathsheba genommen, er hatte gelogen, er hatte manipuliert. Er hatte Uriah in einen sicheren Tod geschickt. Und danach regierte er Israel weiter. Er unterschrieb Verordnungen, er nahm an religiösen Zeremonien teil, er hörte die Psalmen im Tempel und niemand schien etwas zu ahnen. Von außen war er immer noch der große König Israels. Aber in seinem Inneren starb etwas. Da sandte Gott den Propheten Nathan. Nathan kam nicht und beschuldigte ihn direkt. Er erzählte ihm meine Geschichte. Die Geschichte von einem reichen Mann, der dem armen Mann sein einziges Schaf wegnahm. David wurde zornig. Als guter König verlangte er sofort Gerechtigkeit. Er forderte eine Strafe für diesen Mann. Und dann sprach Nathan vier Worte, die alles veränderten. Du bist der Mann. Stellt euch diesen Moment vor. Plötzlich verschwanden alle Ausreden. Es war nicht mehr Saul, es waren nicht mehr die Umstände, es war nicht mehr die Versuchung, es war nicht mehr Batseba, es war David, seine Sünde, sein Herz, seine Rebellion. Monatelang hatte er seine Sünde vor Menschen verborgen. Aber jetzt stand er offen vor Gott. Und genau dort begann die wahre Buße. Nicht als er entdeckt wurde, nicht als die Folgen kamen, sondern als er erkannte, wer er wirklich vor dem heiligen Gott war. Darum schrieb er später: An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Buße ist in deinen Augen. Und auch als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch meine gestunden ganzen Tag. Die größte Tragödie Davids war nicht der Ehebruch, nicht einmal der Mord. Die größte Tragödie war das ganze Jahr, in dem er versuchte, sich selbst einzureden, dass alles in Ordnung sei. Und das größte Wunder war, dass Gott ihn nicht in dieser Lüge leben ließ. Viele Menschen glauben, Buße beginnt dann, wenn jemand erwischt wird. Aber nein, Buße beginnt dann, wenn Gott unsere Verteidigung niederreißt. Wenn da ja, aber verschwindet. Wenn die Ausreden aufhören. Wenn wir aufhören, auf andere zu zeigen. Und wenn wir zum ersten Mal sagen, Herr, das Problem bin ich. Dann kommen die Tränen von Matthäus 5,4. Nicht Tränen wegen gesellschaftlicher Scham. Nicht Tränen des Selbstmitleids, sondern Tränen, die entstehen. Wenn wir unseren Zustand vor Gott erkennen, vor dem guten Gott, vor dem gerechten Gott, vor dem heiligen Gott, vor dem vollkommenen Gott. Nun die Verheißung. Und sie ist wunderschön. Denn sie sollen getröstet werden. Er sagt nicht vielleicht. Er sagt, sie sollen getröstet werden. Das ist biblisch garantiert. Dieselbe Gnade, die dem Menschen seine Sünde zeigt, ist auch die Gnade, die den Sünder heilt. Niemand weint ehrlich vor Gott, ohne die arme Christe zu finden. Glückselig sind die Sanftmütigen. Hier sehen wir eine natürliche Folge. Nachdem ein Mensch über seine Sünde getrauert hat, geschieht etwas Erstaunliches. Der Stolz beginnt zu sterben und Sanftmut entsteht. Das griechische Wort für Sanftmut lautet Praus. Es bedeutet nicht Schwäche. Es bedeutet nicht Schüchternheit. Es bedeutet auch nicht Feigheit. Achtet gut darauf. Dieses Wort wurde gebraucht, um ein starkes Pferd zu beschreiben, das vollständig ausgebildet und gesämt war. Was bedeutet das? Die ganze Kraft ist noch da. aber sie steht jetzt unter Kontrolle. Interessant, oder? Viele von uns haben Sanftmut lange falsch verstanden. Es gibt heute ein falsches Bild von Sanftmut. Wenn wir sanftmütig hören, denken wir oft an einen Menschen, der sich nicht verteidigen kann. Aber Jesus war sanftmütig. Und trotzdem trieb er die Händler mit Autorität aus dem Tempel hinaus. Mose wurde der Mose wurde der sanftmütigste Mensch auf der Erde genannt. Und trotzdem trat er dem Pharao direkt gegenüber. Liebe Gemeinde, Sanftmut nimmt die Kraft nicht weg. Sie stellt die Kraft unter Gottes Herrschaft. Der Theologe Martin Lloyd-Jones sagte: Der wirklich sanftmütige Mensch ist derjenige, der sich nicht ständig verteidigen muss, weil er erkannt hat, wer er vor Gott ist. Das ist zutiefst gegenkulturell. Heute verlangt jeder Anerkennung. Jeder verteidigt seinen Ruf. Jeder möchte das letzte Wort haben. Jeder fühlt sich schnell beleidigt. Aber wer seine eigene Sünde gesehen hat, weiß, die Barmherzigkeit, die er empfangen hat, ist unendlich größer als jede Beleidigung, die er erleben kann. Darum lebt er mit einer inneren Kraft, die beherrscht und kontrolliert ist. Er explodiert nichts von Zorn. Er verliert nicht die Kontrolle. Er lebt in Sanftmut. Kommen wir noch einmal zur Bedeutung des Wortes sanftmütig zurück. Im griechischen Sprachgebrauch wurde dieses Wort oft für ein edles Pferd verwendet, das gesämt worden war. Wir sprechen nicht von einem schwachen Pferd, nicht von einem kranken Pferd und auch nicht von einem alten Pferd, sondern von einem mächtigen Pferd. Es konnte Wagen ziehen, es konnte Soldaten tragen, es konnte viele Kilometer laufen, ohne stehen zu bleiben. Die ganze Kraft war noch da, aber jetzt stand sie unter Kontrolle. Das ist ein sehr schönes Pferd, ein braun Pferd, wie ich. Stellt euch dieses wilde Pferd in den Bergen vor. Es läuft, wohin es will. Niemand kann es reiten. Niemand kann es lenken. Niemand kann ihm zu nahe kommen. Es besitzt Kraft, Geschwindigkeit, Ausdauer. Aber diese Kraft hilft niemandem. Es ist Energie ohne Richtung, Macht ohne Ziel, Kraft ohne Herrschaft. Nun stellt euch dasselbe Pferd nach vielen Monaten des Trainings vor. Es ist immer noch stark. Es hat dieselben Muskeln, dieselbe Geschwindigkeit, dieselbe Fähigkeit. Aber jetzt hört es auf die Stimme seines Herrn. Jetzt lässt es sich führen. Jetzt stellt es seine ganze Kraft in den Dienst eines anderen. Es hat keine Kraft verloren. Es hat einen Zweck genommen. So war Mose. So war David. So war Paulus. So waren viele Glaubenshelden der Bibel. Aber die höchste Form von sanftmütig sehen wir nicht bei einem Pferd und nicht einmal bei den Glaubenshelden. Wir sehen sie bei Christus vor seinen Anklägern. Als man ihn schlug, antwortete er nicht. Als man ihn beleidigte, beleidigte er nicht zurück. Als man ihn ungerecht verurteilte, rief er keine Engel vom Himmel. Nicht, weil ihm die Macht fehlte, sondern weil er alle Macht besaß. Die Sanftmut Christi war keine Schwäche. Sie war Autorität, die durch Liebe und Gehorsam beherrscht wurde. Jesus hätte Legionen von Engeln rufen können. Er hätte seine Feinde vernichten können. Er hätte vom Kreuz herabsteigen können. Aber er blieb dort. Nicht, weil er schwach war. Sanftmut ist nicht die Abwesenheit von Kraft. Sanftmut ist Kraft, die Gott hingegeben ist. Vor Christus sind wir wie dieses wilde Pferd. Wir leben nach unseren Wünschen, nach unserem Stolz, nach unseren Verletzungen, nach unseren Ambitionen. Wir wollen Recht haben. Wir wollen jede Diskussion gewinnen. Wir wollen, dass alle unseren Wert anerkennen. Wir wollen alles kontrollieren. Aber wenn der Heilige Geist das Herz verändert, verschwindet die Kraft nicht. Sie bekommt nur einen neuen Herrn. Darum kann ein Christ eine Beleidigung ertragen, ohne zu explodieren. Er kann Kritik annehmen, ohne zusammenzubrechen. Er kann auf Rechte verzichten, ohne seine Würde zu verlieren. Denn er lebt nicht mehr, um sich selbst zu verteidigen. Er lebt, um seinem König zu gehorchen und seinem Reich zu dienen. Im Mittelalter fand eine feierliche Zeremonie statt, wenn ein Ritter seinen König die Treue schwor. Er kniete nieder, er nahm sein Schwert und er legte es zu den Füßen seines Königs. Es war ein symbolischer Akt. Das Schwert stand für Macht, Ehre, Autorität und die Fähigkeit, den eigenen Willen durchzusetzen. Indem er es vor den König legte, sagte er: Alles, was ich bin, alles, was ich tun kann und meine ganze Kraft gehören nicht mehr mir. Genau, liebe Gemeinde, genau das ist christliche Sanftmut. Es bedeutet nicht, dass wir unsere Begabungen verlieren, nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Persönlichkeit, nicht unsere Leidenschaft, nicht unsere Überzeugungen. Es bedeutet, dass wir alle diese Dinge zu den Füßen Christi legen. Unseren Charakter, unsere Intelligenz, unseren Einfluss, unsere Rechte, unseren Ruf, alles wird dem König untergeordnet. Darum werden die Sanftmütigen das Land erben. Denn sie haben etwas gelernt, dass sie die Welt niemals versteht. Wer sein Leben dem König übergibt, verliert in Wirklichkeit nichts. Und wer verzweifelt versucht, an seinem eigenen kleinen Königsreich festzuhalten, verliert am Ende alles. Und nun kommen wir zum Erbe. Jesus verspricht: Denn sie werden das Land erben. Die Welt sagt, die Starken, die Lauten und die Aggressiven werden die Erde erobern. Jesus sagt, nein, die Sanftmütigen, die Demütigen, diejenigen, die Gott vertrauen, sie werden am Ende das erneuerte Reich erben. Nun kommen wir zur dritten Seligpreisung. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie sollen satt werden. Hier erreichen wir den Höhepunkt der Buße. Wahre Buße endet niemals in Traurigkeit. Sie führt zum Verlangen. Sie führt zur Sehnsucht. Und schließlich führt sie zum Hunger. Im Griechischen beschreiben die Worte Hunger und Durst einen extremen Zustand. Es bedeutet nicht einfach, ich hätte gerne ein wenig Gerechtigkeit, sondern ohne sie werde ich sterben. Werde ich sterben. Jesus beschreibt hier ein tiefes und dringendes Bedürfnis. Nun stellt sich eine wichtige Frage. Wessen Gerechtigkeit ist gemeint? Nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Ganz sicher nicht. Die Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, ist die vollkommene Gerechtigkeit Christi. Gott schenkt diese Gerechtigkeit seinen Kindern aus Gnade in einen Akt, den die Bibel Rechtfertigung nennt. Darum ist dies ein Hunger, der nur gestillt werden kann, wenn wir erkennen, wir können uns nicht selbst gerecht machen, wir können uns nicht selbst retten und wir vollkommen abhängig vom Werk Jesu Christi. Und nun kommen wir zu der herrlichen Verheißung. Jesus sagt, denn sie sollen satt werden. Nicht teilweise, nicht nur für eine Zeit, sondern vollkommen. Heute sind wir in Christus gerechtfertigt. Jeden Tag werden wir durch Christus geheiligt. Und eines Tages werden wir mit Christus verherrlicht werden. Darum ist die endgültige Erfüllung bereits sicher. Gott hat sie versprochen. Schaut noch einmal auf die Reihenfolge dieser Seligpreisungen. Zuerst geistliche Armut. Ich erkenne meinen geistlichen Bankrott vor Gott. Dann, ich traure über meine Sünde. Danach, ich werde sanftmütig. Und schließlich, ich bekomme Hunger nach Gerechtigkeit. Das ist das übernatürliche Werk des Heiligen Geistes. Kein Mensch wird so geboren. Unsere gefallene Natur möchte sich selbst rechtfertigen. Christus führt uns zur Buße. Unsere gefallene Natur möchte sich selbst erhöhen. Christus lehrt uns Sanftmut. Unsere gefallene Natur möchte sich selbst befriedigen. Christus schenkt uns Hunger nach Gerechtigkeit. John Stott schrieb, die moderne Kultur bewundert Selbstgenügsamkeit, Vergnügen und Selbstbestätigung. Jesus preist genau das Gegenteil glücklich. Und genau hier sehen wir das Wunder des Evangeliums. Die Trauernden werden getröstet. Die Sanftmütigen empfangen ein Erbe. Und die Hunger Hungernden werden satt. Warum? Weil der König des Reiches diesen Weg zuerst gegangen ist. Vor 2000 Jahren, Christus weinte. Christus war sanftmütig. Christus liebte die Gerechtigkeit mit vollkommenem Eifer. Und am Kreuz trug er die Sünde aller Menschen, die ihre geistliche Armut erkennen und zu ihm kommen. Darum finden wir wahres Glück, wahren Frieden und wahre Erfüllung nicht darin, uns selbst zu verteidigen. Wir finden sie darin, uns Christus ihm zu geben, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen und unter seiner Herrschaft zu leben. Amen. Beten wir. Danke, Jesus, dass du uns den Weg gezeigt hast. Lege uns mehr wie du zu sein. Hilf uns, einen Charakter wie deines zu entwickeln. Hilf uns, sanftmütig in dieser Welt zu sein. Hilf uns, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit zu haben, damit die Welt dich durch unser Leben sehen kann. Danke für dein Wort, Herr. Amen.